Info. Themenabend.
Die vertagte Krise. Wie geht es weiter im Asylstreit der Unionsparteien? Darum soll es gehen heute im Themenabend auf NDR Info. Am Mikrofon ist Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Anderthalb Wochen hat die CSU der Bundeskanzlerin noch zugestanden im Asylstreit. Dann muss Angela Merkel nach Auffassung der Christsozialen Ergebnisse liefern auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Die Bayern-Union besteht darauf, eine Regelung durchzusetzen, die in anderen Ländern bereits registrierten Asylbewerbern die Einreise nach Deutschland verwehrt. Seehofer, Söder und Co. wollen sonst im Alleingang die Grenzen für diese Flüchtlinge schließen. Die Chancen für eine gemeinsame europäische Lösung stehen allerdings nicht allzu gut. Zu lange schon ringt die EU um eine gemeinsame Haltung in der Flüchtlingsfrage. Steht Angela Merkel also vor dem politischen Scheitern? Warum hat die CSU-Führung den Konflikt überhaupt so weit auf die Spitze getrieben? Und wie würden sich wohl die Machtverhältnisse in Deutschland ändern, wenn die Bundesregierung gut 3 Monate nach Zustandekommen der Großen Koalition am Streit innerhalb der Unionsparteien schon wieder auseinanderbricht? Fragen, über die wir zunächst mit Experten diskutieren wollen, die wir in unser Berliner Hauptstadtstudio eingeladen haben. In einer guten halben Stunde nach den Nachrichten um 21 Uhr können dann auch Sie sich an der Diskussion beteiligen und uns dazu jetzt schon anrufen. Unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 44 1777, 08 3 mal die 0 44 1 3 mal die 7. Oder Sie machen im Internet mit. Dort finden Sie uns unter ndr.de/redezeit. Wenn Sie auf der Webseite dann das Thema der Sendung von heute Abend anklicken, können Sie uns eine E-Mail schicken. Unsere 3 Expertinnen und Experten haben sich also heute alle im Berliner Hauptstadtstudio eingefunden. Und als eine Art Hausherrn begrüße ich dort meinen Kollegen Alex Krämer. Schönen guten Abend, Herr Krämer.
Guten Abend, großes Wort, Hausherr.
Ja, das muss man aufklären, denn Sie berichten für den ARD-Hörfunk aus dem Regierungsviertel und aus dem Hauptstadtstudio heraus, haben also Ihr Büro ein paar Zimmer weiter vom Studio, aus dem Sie sich jetzt melden. Herr Krämer, zur Vorbereitung des EU-Gipfels hat sich heute Nachmittag der französische Präsident Emmanuel Macron im Schloss Meseberg mit der Bundeskanzlerin getroffen. Ist dabei eigentlich etwas herausgekommen, das Hoffnung macht auf eine europäische Lösung dieses deutschen Streits?
Ich würde sagen, diese Hoffnung ist immer noch nicht besonders groß, aber sie ist etwas größer geworden. Denn zumindest haben Emmanuel Macron und Angela Merkel da dieselbe Meinung vertreten, nämlich dass man für Flüchtlingspolitik eine europäische Lösung braucht. Sie haben auch ein paar Punkte genannt, die dann da häufig kommen, nämlich Stärkung der Grenzschutzagentur Frontex, die soll mehr Leute bekommen. Sie haben gesagt, sie wollen gerne gemeinsame Standards, auch dafür, wie Verfahren ablaufen sollen. Und wenn man guckt auf diesen Streit der Unionsparteien, dann gab es da auch etwas, was vielleicht Angela Merkel helfen könnte. Sie hat da ein merkelsches Wortungetüm gebraucht und hat von der Bekämpfung der illegalen Sekundärmigration gesprochen. Das muss man erklären, was das heißt. Das heißt, dass Leute ankommen, zum Beispiel in Italien oder Griechenland, dort sich auch registrieren lassen und dann aber weiter wandern, zum Beispiel nach Deutschland. Das sind ja genau die Leute, die die CSU gerne zurückschicken möchte. Und da hat Macron auch bekräftigt, dass er das gerne abstellen möchte, hat er nochmal ausdrücklich gesagt und hat auch schon ein erstes bilaterales Abkommen angeboten. Also Frankreich ist bereit, mit Deutschland ein solches Abkommen zu schließen. Das ist also mal ein erstes, hilft aber nicht so richtig weiter, weil in Frankreich nicht so viele Flüchtlinge ankommen, die dann weiter wandern nach Deutschland. Es würde eher darauf ankommen, wenn Angela Merkel noch was hinkriegen will, solche Abkommen mit Griechenland oder Italien zustande zu bekommen. Das ist noch ziemlich offen, aber zumindest sind die beiden wichtigsten EU-Länder sich schon mal einig. Das bringt etwas mehr Hoffnung, dass man da was Gemeinsames zustande kriegt, als wenn das nicht so gewesen wäre. Aber einfach wird das immer noch nicht.
Nun verhalten sich diese Länder, auf die es ankommt, zwar sehr unterschiedlich. Griechenland eher etwas freundlicher, die Italiener eher stark ablehnend. Was können denn Macron und Merkel gemeinsam erreichen, um entweder Druck auszuüben oder diese Regierung davon zu überzeugen, diese Lösung mitzutragen?
Na, da gab es einen kleinen Fingerzeig. Emmanuel Macron hat gesagt, man wolle eben diese Länder, die besonders betroffen sind, auch stärker unterstützen. Was das genau heißt, hat er nicht gesagt. Ich vermute, das könnte zum Beispiel heißen Geldzahlungen. Das wäre eine Möglichkeit, was relativ schnell geht. Längerfristig wäre es natürlich so, dass man vielleicht ein europäisches System hinkriegen müsste mit Verteilungsquoten anhand von Wirtschaftskraft oder Bevölkerungszahl. Aber das wird dann eben richtig schwierig, weil da ist eigentlich Osteuropa geschlossen dagegen. Eine Zwischenlösung könnte sowas sein, Kompensation für diese besonders stark betroffenen Länder. Aber völlig richtig, die müssten mitmachen. Also ich kann im Moment noch nicht erkennen, was Italien oder Griechenland für ein Interesse daran hätten, ein solches bilaterales Abkommen mit Deutschland zu schließen. Da müsste schon noch ein Angebot auf den Tisch.
Wir wandern mal jetzt um den Tisch in Ihrem Studio ein kleines Stück herum. Dort sitzt Petra Bendel. Sie ist Professorin an der Universität Erlangen-Nürnberg und Migrationsexpertin, in dieser Funktion auch Mitglied im Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Schönen guten Abend, Frau Bendel.
Und deshalb heute in Berlin. Guten Abend.
Guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Frau Bendel, in der EU wird ja schon lange von einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik geredet. Probleme haben wir jetzt eben von Herrn Krämer zum Teil die aktuellen schon mal genannt bekommen. Aber warum fällt es den Europäern eigentlich strukturell so schwer, in dieser Frage auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen?
Ja, die EU möchte eigentlich in diesem Jahr noch, eigentlich noch bis Ende dieses Monats, und daher rührt auch die von Kanzlerin Merkel ausbedungene 2-Wochen-Frist, ein gemeinsames europäisches Asylsystem verabschieden. Die EU versucht dieses aber eigentlich seit 20 Jahren auf die Reihe zu bekommen, mit dem Ziel, gemeinsame Standards zu entwickeln. Sie ist aber diesem Ziel nicht wirklich viel näher gekommen, und das liegt eigentlich vor allem an zwei Themen. Erstens daran, dass sich die Mitgliedstaaten nicht auf einen gemeinsamen Mechanismus einigen können, wie denn die Flüchtlingsverteilung solidarischer und in geteilter Verantwortung geregelt werden kann. Und zweitens liegt es daran, dass wir es in Europa nach wie vor mit einer Schutzlotterie zu tun haben. Denn die Entscheidungspraxis und auch die Anerkennungsquoten zwischen den Mitgliedstaaten variieren nach wie vor erheblich. Das hat auch die Kommission erkannt. Die EU wird also ihr Ziel, ein wirklich gemeinsames Asylsystem nur dann erreichen, wenn sie a. gegenüber den Schutzsuchenden fairer wird und gemeinsame Standards etabliert bei der Aufnahme, bei den Verfahren, bei der Frage, wer wird überhaupt als Flüchtling anerkannt, und wenn sie b. das Problem der unzureichenden Solidarität unter den Mitgliedstaaten löst.
Ja, kann man denn sagen, dass Deutschland zu den Ländern gehört, die eher asylfreundlich agieren, im Vergleich zu den anderen Ländern, die Sie erwähnt haben?
Ja, selbstverständlich. Bisher gehörte Deutschland zu einer Gruppe, die sich für eine eher asylfreundliche Lösung zumindest in den letzten Jahren stark gemacht hat. Deutschland hat aber, das muss man auch sagen, sehr lange von dem bisher immer noch geltenden Dublin-System profitiert. Deutschland gehört aber auch zu den, eben zu der Gruppe, oder zumindest die Kanzlerin nach wie vor, die eine multilaterale Lösung, also eine Lösung innereuropäisch, befürworten. Und dieses wird auch von Präsident Macron in Frankreich und von einigen anderen Staaten wie Portugal, Luxemburg, zum Teil noch Schweden auch unterstützt. Wir sehen aber zusehends eine Gruppe von kritischen Staaten, zu denen auch Österreich neuerdings gehört, auch Belgien unter der rechtsliberalen Regierungskoalition oder die Niederlande, und schließlich eine Gruppe von Staaten, die sich einer gemeinsamen Lösung vollkommen verweigern.
Wir sehen also, Angela Merkel ist auch von dieser europäischen Seite her durchaus in der Klemme in diesem Streitpunkt. Wir kommen zu unserem dritten Gast, der ebenfalls bei Ihnen im Studio, im Hauptstadtstudio sitzt. Das ist der Kommunikations- und Politikwissenschaftler Kai Hinz. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Weidemann.
Herr Hinz, auch Sie verfolgen die Bundespolitik ja schon seit Jahren, auch unter dem Aspekt, wie da rhetorisch und von den Wortprägungen her solche Auseinandersetzungen geführt werden. Und hier ist ja wirklich sehr auffallend und möglicherweise auch besonders aufschlussreich, welches Vokabular da jetzt angewandt wird zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer. Da ist dann mal von einer Asylwende die Rede, dann wird ein Masterplan präsentiert. Wer versucht da eigentlich, wie die Deutungshoheit zu erringen?
Na, im Grunde wird versucht, mit den Worten Politik zu machen und mit den Worten dann auch Unterstützung von der jeweiligen Seite, von der man Unterstützung bekommen möchte, dann auch zu erlangen. Und man merkt, dass in den Worten natürlich was steckt, wo versucht wird, die eigene Agenda zu verfolgen. Beispielsweise beim Begriff Asylwende, den die CSU relativ stark verwendet, der suggeriert ja, dass die Lage hinsichtlich der Flüchtlingspolitik noch immer nicht unter Kontrolle wäre, dass wir immer noch eine Situation haben, über die die Politik kaum Herr werden kann. Und das ist insofern ein bisschen schräg, da die CSU, die das sagt, seit Jahren, also auch schon 2015, an der Bundesregierung beteiligt war und insofern auch am Kabinettstisch sitzt und aber die Politik der Bundesregierung eigentlich nicht mitträgt. Und wenn man jetzt sich anschaut, was der Begriff des Masterplans, von dem die CSU und von dem Horst Seehofer in den letzten Tagen oder in den letzten ein, zwei Wochen spricht, der vereinfacht so ein bisschen, weil der suggeriert, dass mit diesen 63 Punkten die Migrationspolitik plötzlich erfolgreich gestaltet werden könnte. Nur mit diesen Punkten, die da genannt werden. Und dass dieser eine Plan das schaffen kann, das ist natürlich erstmal illusorisch, vor allem wenn man bedenkt, dass wir bisher nur diesen Begriff kennen. Und die CSU arbeitet mit dem Begriff. Und natürlich wird das in der Union, gerade von der CDU-Seite, dann anders behandelt. Und auch die Oppositionsparteien versuchen jetzt schon mit Begriffen von Plänen zu arbeiten. Da spricht die SPD von einem Desasterplan. Die AfD hat heute gesprochen von einem Notfallplan. Und damit will jeder die eigene Deutungshoheit natürlich in dieser ganzen Debatte behalten.
Jetzt kommen ja aus der CSU ja selbst so Begriffe wie, hier würde Deutschland mit Asylbewerbern geflutet werden. Das ist ja eigentlich eher ein Vokabular, was man so bisher von der AfD gehört hat. Sehen Sie da auch Parallelen, dass die CSU da bewusst oder unbewusst solche Rhetorik übernimmt?
Ja, die CSU versucht jetzt zu Beginn des Landtagswahlkampfes natürlich die Leute oder Wähler zurückzugewinnen. Die CSU ist da nervös bezüglich der Sonntagsfragen. Die absolute Mehrheit in Bayern sieht derzeit nicht so aus, als wenn sie erreicht werden könnte. Das Problem ist, dass diese Offerte so zu argumentieren und der AfD damit eigentlich sogar in die Karten zu spielen, sehr riskant ist, weil das nicht unbedingt die eigene Position stärkt und weil das letztendlich im politischen Diskurs auch die Ansichten der AfD legitimieren kann. Und gerade wenn man betrachtet, dass die CSU ja, wie gesagt, in der Regierung ist, aber von der Regierung aus Oppositionspolitik macht, dann zahlt sich das nicht zwangsläufig für die CSU selber aus. Dass Oppositionspolitik in der Regierung gemacht wird, das war vor der Bundestagswahl schon zu anderen Themenschwerpunkten von der SPD so, das hat sich nicht ausgezahlt. Und jetzt ist es so, dass die CSU sich natürlich auch angreifbar macht gegenüber der AfD, wenn sie ähnliche Themen behandelt. Weil die AfD letztendlich dann auch sagen kann, wenn Seehofer oder wenn Söder ihre Agenda nicht durchbekommen, dann können sie sich wieder als die Partei hinstellen, die wirklich so agiert, wie sie es sagt, und dann letztlich die CSU-Politik dann auch wieder auf die CDU und auf Merkel schieben.
Alex Krämer, als berichterstattender Kollege von diesem Konflikt, kriegen Sie diese Versuche, da die Deutungshoheit zu gewinnen, ja auch hautnah mit? Und Sie sprechen ja sicherlich auch immer mal mit Kollegen, also sei es der Printmedien oder auch andere Funkmedien. Wenn Sie sich jetzt mal auf diese Rhetorik da beziehen und die öffentliche Wirkung darauf, wer setzt sich da eigentlich durch? Hat die CSU da öffentlich tatsächlich sich auch schon ein Prä verschaffen können gegenüber Angela Merkel? Zeigt das Wirkung?
Also jetzt die letzten beiden Wochen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber das ist ja eine Entwicklung, Herr Hinz hat das geschildert, die es schon länger gibt. Wir hatten ja in der vergangenen Legislaturperiode diesen Obergrenzenstreit, der sich ewig lange hingezogen hat, eigentlich bis kurz vor der Bundestagswahl, als man den dann so notdürftig verscharrt hat und dann eigentlich hinterher wieder hervorgekramt. Und also mein Eindruck war, dass das eher kontraproduktiv war, und zwar für beide Seiten, die sich da gestritten haben. Denn es war eine schwierige Situation. Wir hatten diese ganz hohen Flüchtlingszahlen im Herbst 2015 bis ins Frühjahr 2016 rein. Dann sind sie ja schon runtergegangen. Und das Ganze wurde untermalt dann von diesem Streit zwischen CDU und CSU. Und ich finde, also nach meinem Eindruck hat das den öffentlichen Eindruck einer Handlungsunfähigkeit erzeugt, die zum Teil vielleicht da war, aber nicht in der Breite. Ist ja ganz viel unternommen worden, auch umstrittene Maßnahmen, die dann auch dazu geführt haben, dass die Flüchtlingszahlen zurückgegangen sind. Aber das ist durch diese öffentliche Diskussion, die die CSU maßgeblich vorangetrieben und eskaliert hat, eigentlich ähnlich, wie wir das jetzt in den vergangenen beiden Wochen erlebt haben, überdeckt worden. Und gleichzeitig sehe ich das ähnlich wie Herr Hinz, dass die CSU da als Verstärker eigentlich für die AfD funktioniert. Also sie greift AfD-Thesen auf, reproduziert sie, untermalt sie. Und man kann dann natürlich, wenn man dann drauf guckt, sagen, seht ihr, selbst die CSU sagt, wir haben hier den Kontrollverlust und die Staatskrise und die Herrschaft des Unrechts, wie wir das erlebt haben. Da 2015, glaube ich, kam diese Formulierung. Das nach meinem Eindruck nützt das letztlich eigentlich eher der AfD und es schadet sowohl der CDU als auch der CSU.
Die vertagte Krise, wie geht es weiter im Asylstreit der Unionsparteien? Das Thema heute im Themenabend auf NDR Info. Petra Bendel als Migrationsexpertin, lassen Sie uns noch mal gucken auf die Regelung, so wie sie Horst Seehofer plant, beziehungsweise, das ist ja auch ein bisschen still heute so passiert, zum Teil auch schon umsetzt, denn er hat einen ersten Erlass herausgegeben, bestimmte Flüchtlingsgruppen tatsächlich an den Grenzen abzuweisen. Es sind nicht die, um die der Streit mit Angela Merkel geht, aber vielleicht können Sie uns noch mal aufklären, wer da eigentlich wie betroffen ist und vielleicht haben Sie auch ein paar Zahlen, wer da eigentlich tatsächlich massiver, also von den Zahlen her betroffen ist und welche Gruppe vielleicht gar nicht so groß ist.
Also von den Zahlen her muss man zunächst mal sagen, lassen wir doch mal die Kirche im Dorf. Wir haben gerade gestern vom Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen, EASO, die Zahlen für Europa bekommen. Und die versachlichen, wenn wir die genauer angucken, die Debatte erheblich. Wir reden nämlich hier über Zahlen, die ganz stark zurückgehen. EASO hat deutlich gemacht, dass die Asylgesuche in der gesamten Europäischen Union 2017 um 44% gefallen sind und die schon das zweite Jahr in Folge. Und wenn wir genau hergucken, was sind das für Herkunftsländer, dann sind immer noch ein Drittel der Anträge nach wie vor aus Personen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan, also aus Kriegsländern. Und immer noch die Hälfte der Anträge 2017 sind erfolgreich gewesen. Mit sinkender Tendenz in der Tat, weil die Anträge auch aus verschiedenen Herkunftsländern inzwischen sich auffächern. 2016 waren das in der ganzen EU noch 55%. Deutschland ist nach wie vor mit 20.000 oder über 20.000 Anträgen am stärksten frequentiert. Aber auch das entspricht einem starken Rückgang um etwa 70% gegenüber 2016. Und es folgen dann Italien und Frankreich. Also das nochmal zur Einordnung der Zahlen. Der Plan von Horst Seehofer ist ein gestaffelter Plan. Er sagt, dass zunächst die Personen an der Grenze, an der Einreise gehindert werden sollen, für die ein Einreiseverbot besteht. Das ist eigentlich fast schon tautologisch, dass die Personen, die ein Einreiseverbot haben, an der Einreise gehindert werden sollen.
Aber er sagt, dass das bisher nicht praktiziert worden
sei. Er sagt, dass es nicht in ausreichendem Maße praktiziert worden ist. Dazu habe ich jetzt keine Zahlen vorliegen. Und in der zweiten Phase ist ja die Drohung, dass wenn eine entsprechende Regelung auf europäischer Ebene nicht erzielt werden kann, dass er dann gerne im Alleingang Personen an der Grenze abweisen möchte, die bereits in anderen EU-Mitgliedstaaten registriert worden sind. Wir wissen aber, dass dies auf der Grundlage von Dublin und übrigens auch auf der Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht möglich ist, denn dem gegenüber steht nach der Dublin-Verordnung die Tatsache, dass man zunächst einmal prüfen muss, wer überhaupt zuständig ist für einen Asylgesuch. Und das kann ich an der Grenze schlicht und einfach auch aus Praktikabilitätsgründen überhaupt nicht machen. Deutschland kann also nicht einfach Schutzsuchende nach Österreich zurückweisen, weil Österreich auch in der Regel gar nicht der Erstaufnahmestaat ist, sondern das sind dann entweder Italien, Griechenland oder auch Malta oder Zypern, die Staaten, oder im Zweifelsfall auch Spanien, die Staaten an den Außengrenzen, wo jemand zuerst angelandet ist.
Glauben Sie, dass seine Idee ist, dass dann die Österreicher sozusagen diese Gruppen auch wieder weiter zurückreichen, bis sie an ihrem Ursprungsankunftsort wieder angekommen sind?
Das ist möglich, das ist aber ein Riesenproblem, weil die Grundlage von Dublin, warum Dublin überhaupt abgeschlossen wurde, war die Tatsache, dass man Refugees in Orbit, also die Tatsache, dass man Asylsuchende immer weiter zurückweist und sich kein Staat überhaupt als zuständig deklariert, das wollte man vermeiden mit Dublin. Das ist das Herzstück von Dublin und das war überhaupt auch der Grund, warum Angela Merkel damals auch die Grenzen nicht geschlossen hat, 2015. Also das Risiko, dass Schutzsuchende immer weiter zurückverwiesen werden, ist das Kernstück von Dublin, dass dieses verhindert werden soll. Und zwar erstens und zweitens ist ein Kernstück für Dublin, das ganz klar sein muss, wo sie denn aufgenommen werden sollen. Dublin ist ja kein Verteilungsverfahren dem Sinn nach, sondern Dublin ist ein Zuständigkeitsverfahren. Es regelt, welcher Staat, ganz klar, welcher Staat zuständig ist für ein Asylgesuch.
Aber nochmal zurück jetzt zu dem Streit zwischen CSU und Horst Seehofer auf der einen und Angela Merkel und CDU, jedenfalls großen Teilen der CDU auf der anderen Seite. Kai Hinz als Kommunikations- und Politikwissenschaftler. Was ist eigentlich Ihre Wahrnehmung? Ist das tatsächlich ein Streit, der für beide Seiten so grundsätzlich in ihre politische Überzeugung hineinreicht, dass er aus Sicht von beiden auch wirklich ausgetragen werden muss bis auf den letzten Punkt? Oder könnte es auch sein, dass zumindest Horst Seehofer einen Streit gesucht hat, der eine große Öffentlichkeitswirksamkeit hat, an dem er Merkel herausfordern kann, und es hätte auch ein anderes kontroverses Thema sein können?
Es geht, glaube ich, mehr als um diese eine Frage, die jetzt diskutiert wird, und es geht um die generelle Deutungshoheit. Also ist Unionspolitik Merkel-Politik oder ist Unionspolitik auch Politik der CSU? Und das ist ja nicht nur Seehofer, sondern eigentlich so die Rolle, die da noch viel stärker hervortritt, allerdings ohne dass das dann bundespolitisch so stark gewichtet wird, wie das Wort des Innenministers, ist ja, dass Markus Söder da natürlich viel auch noch sehr, ja, sehr offen und sehr aktiv ist und eigentlich so die Geschlossenheit der CSU und die Eigenständigkeit der CSU auch formulieren möchte. Und keine der beiden Gruppen, weder CSU noch CDU, wollen als Reagierende wirken, sondern beide wollen agieren. Aber nach wie vor ist es so, dass die CSU die größtmögliche Distanz im Wahlkampf zeigen möchte. Und wenn man das von dieser einzelnen Frage wegbewegt, dann kann man auch zusammenfassen, dass die CSU diese gesamte Flüchtlingspolitik oder auch weitere Teile der Politik eher auf einer nationalen Ebene klären möchte und die CDU und gerade Merkel die europäische Lösung nach wie vor bevorzugt, auch wenn das dann in kleineren bilateralen Lösungen münden wird.
Die Frage würde ich jetzt einfach kaum variiert gerne an meinen Kollegen Alex Krämer nochmal weitergeben. Tatsächlich Überzeugungstäter oder hier ein Machtkampf, zu dem man sich ein passendes Thema gesucht hat?
Ich glaube, von beidem etwas. Also das war schon inszeniert. Also es war ja, wenn man guckt, wie ist dieser Streit jetzt aktuell entstanden, dann hat Horst Seehofer eine Pressekonferenz angesetzt zur Vorstellung eines Masterplans. Sie sollte stattfinden an einem Dienstag. Und am Wochenende stellte sich raus, dass er das eben nicht, wie das normalerweise üblich ist in einer Bundesregierung, ausreichend abgeklärt hatte mit den Kabinettskollegen oder mindestens mit dem Kanzleramt, sondern dass da noch was drinsteckte, was nicht geklärt ist mit dem Kanzleramt. Sowas macht man normalerweise nicht als Minister der Bundesregierung, dass man das nicht klärt. Daraufhin gab es Krach, erst hinter den Kulissen, dann hat er den Termin wieder abgesagt, hat schon diese Terminabsage, dass es hieß erst, er stellt an diesem Dienstag den Masterplan vor, dann sagt er das wieder ab. Das hat derartig das Scheinwerferlicht auf diese Tatsache gelenkt, dass dann der ganze Streit, der sich anschloss, auch dieses Interesse gefunden hat. Also ich sehe da schon durchaus diese Inszenierung. Auf der anderen Seite ein Anteil Überzeugung ist da schon dabei, denn der CSU hat das, wie Herr Hinz auch schon gesagt hat, von Anfang an nicht behagt, was Angela Merkel da 2015 gemacht hat. Und da unterstelle ich, das waren nicht nur strategische oder taktische Motive, sondern da war auch schon Überzeugung dabei. Aber das hat sich dann verselbstständigt, dieser Krach. Und am Ende sind wir jetzt an einer Stelle, wo es dann doch noch auf beiden Seiten ziemlich ums Recht haben geht. Wer hat jetzt Recht gehabt, schon in diesem ganzen Krach seit 2015? Das schwingt da immer mit. Und das wird da auch irgendwie ausgetragen dabei. Nicht nur bei der CSU übrigens, auch Angela Merkel ist da durchaus, ich will nicht sagen starrsinnig, aber die ist auch nicht sehr flexibel, was ihre Position da angeht. Und bei ihr geht es auch in die Überzeugung hinein. Also gerade das, was Markus Söder vergangene Woche gesagt hat, ach ja, wir brauchen eh mehr nationale Lösungen und dieser Multilateralismus, den Merkel hier predigt, da ist die Zeit eh drüber hinweggegangen. Das sieht sie garantiert anders. Und zwar nicht nur, weil sie sich davon Wahlerfolge verspricht, sondern weil sie davon überzeugt ist, dass man große europäische oder globale Probleme eher lösen kann, wenn man versucht, das mit vielen Partnern in den Griff zu bekommen, als wenn man auf Alleingänge setzt. Also auch bei Merkel ist da Überzeugung garantiert dabei, bei der CSU auch. Und aber auch viel Streitgeschichte und viel Recht haben wollen. Also der ganze Krach, den man eben seit 3 Jahren schon mit sich rumschleppt.
Der Themenabend auf NDR Info. Wie geht es weiter im Asylstreit der Unionsparteien? In ungefähr 10 Minuten können auch Sie sich an unserer Diskussion beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie kennen die Telefonnummer der Redezeit 08000 44 1777. Die können Sie jetzt schon anrufen und sich dann nach den Nachrichten um 21 Uhr auch an der Runde hier beteiligen. Nochmal zu Petra Bendel. Frau Bendel, diese Diskussion, ob sie nun tatsächlich ein reines Machtspiel ist oder um die Sache geht, wie hat sie sich jetzt schon ausgewirkt eigentlich auf diese Flüchtlingsgruppen? Hat sich da was verändert für die, die versuchen, nach Deutschland zu kommen oder die auch, die schon hier sind?
Ja, auf jeden Fall. Man muss sagen, die europäische Flüchtlingspolitik spaltet sich ja zusehends. Und die Menschen- und flüchtlingsrechtlichen Standards, auf die man sich mit den Anfängen des gemeinsamen europäischen Asylsystems zumindest für diejenigen geeinigt hatte, die dann bei uns sind, also die Frage, wie muss die Aufnahme erfolgen? Welche Rechte haben die Flüchtlinge im Asylverfahren? Haben sie etwa das Recht auf einen Dolmetscher, auf einen Rechtsbeistand? Welche Rechtsmittel können sie danach einlegen? Und so weiter. Diese Standards drohen jetzt zu verwässern, weil man sieht, durch diese mangelnde Einigkeit unter den Mitgliedstaaten auf die Frage, wie verteilen wir denn die Flüchtlinge untereinander, wie verteilen wir die Lasten, heißt es ja sogar im EU-Sprech, das hat einen Wettbewerb nach unten losgetreten. Die Mitgliedstaaten versuchen, das am wenigsten attraktive Land für die Flüchtlinge zu werden. Und dies, muss man sagen, wirkt sich auch darauf aus, dass je weniger man sich auf eine gemeinsame Politik nach innen einigen kann, also auf die Frage, wie verteilen wir die Flüchtlinge, welche Standards setzen wir hier, desto mehr verlagert sich europäische Flüchtlingspolitik auch nach außen, verlagert sich hin zur Außengrenzenkontrolle, die wir sicherlich brauchen. Ich würde auch gar nicht sagen, dass man keine Außengrenzenkontrolle braucht, aber es geht sehr stark auch in die Richtung, die Schutzverantwortung, die wir ja in Europa durchaus haben, auf Drittstaaten abzurollen, wenn es etwa zum Beispiel darum geht, Asylverfahren sogar in Drittstaaten, Asylverfahren offshore anzupeilen. Das ist ein Thema, was jetzt nicht zuerst von Präsident Macron, sondern aber auch von Otto Schily und von Tony Blair schon längst mal auf die politische Agenda gesetzt wurde und was jetzt auch wieder schon mit Pilotprojekten in Niger etwa angepeilt wird.
Nun wissen wir noch nicht, ob und wie die EU-Ministerpräsidenten und Staatschefs entscheiden werden, aber gehen wir mal davon aus, dass irgendein Kompromiss gefunden wird. Kai-Hinz, so ein Kompromiss, so eine Formel, wie auch immer sie aussieht, welche Wirkung hat das auf die Machtstellung von Angela Merkel, wenn sie denn aus Brüssel wieder zurückkehrt?
Ja, die ganze Diskussion und auch das, was aus der CSU kommt, hat schon eine Wirkung auf die Machtstellung, weil die CSU ganz bewusst die Machtstellung von Merkel konterkariert und die quasi verkleinert. Also auch schon das in den letzten Tagen aufgeworfen wurde, dass Seehofer gesagt hat, dass natürlich niemand das Interesse habe, die Kanzlerin zu stürzen. Ich meine, das macht ja erstmal diesen Gedanken los, dass es möglich ist.
Wie und, bei Trainerwechseln in der Bundesliga, oder?
Genau, richtig. Das ist dann so das vollste Vertrauen, was entgegengebracht wird und was dann nicht mehr allzu lange wirkt. Aber da ist natürlich die Rolle von Merkel in der Öffentlichkeit geschwächt, gerade auch wenn sie, bei einer gestrigen Pressekonferenz, das ist ja nicht häufig so, dass Merkel auf ihre Richtlinienkompetenz pocht und das ausformuliert. Das ist schon mal was nicht häufig vorkommt. Und dann hat Seehofer noch darauf reagiert und gesagt, Merkel müsse nicht mit ihrer Richtlinienkompetenz wedeln. Also ist es natürlich so, dass sie in der Öffentlichkeit ein bisschen geschwächt ist. Und jetzt kommt es darauf an, wie geschlossen die Union intern agieren kann. Und die Geschlossenheit zeigt sich ja momentan auf CDU-Seite. Und aber auf der CSU-Seite ist dann die andere Geschlossenheit momentan zu sehen.
Der Themenabend auf NDR Info. Wir diskutieren über die vertagte Krise und die Frage, wie es weitergeht im Asylstreit der Unionsparteien. Jetzt kommen gleich die Nachrichten hier auf NDR Info. Und dann haben Sie das Wort, liebe Hörerinnen und Hörer. Geht es Merkel und Seehofer wirklich um eine Schicksalsfrage der deutschen Politik? Oder haben beide nur die Gelegenheit gesucht, ihren Machtkampf an einer Streitfrage mit größtmöglicher Öffentlichkeitswirkung zu entscheiden? Was meinen Sie? Rufen Sie uns an, ab sofort unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 441777. 08000 441777.
NDR Info. Themenabend.
Vertagte Krise, wie geht es weiter im Asylstreit der Unionsparteien? Das ist unser Thema heute Abend. In der halben Stunde vor den Nachrichten habe ich mit drei Expertinnen und Experten darüber diskutiert. Und die wollen und werden sich jetzt ihren Fragen und Aussagen stellen. Es sind die Politikprofessorin und Migrationsexpertin Petra Bendel, der Kommunikations- und Politikwissenschaftler Kai Hinz und der ARD-Hörfunkkorrespondent im Hauptstadtstudio Alex Krämer. Jetzt also, sind Sie am Zuge? Rufen Sie uns an. 08000 44 1777 lautet die kostenfreie Telefonnummer. 08000 44 1777. Sagen Sie uns Ihre Meinung, Ihre Auffassung zum Thema und machen Sie mit beim Themenabend auf NDR Info. Der Bundesinnenminister verweist auf seine Ressortverantwortung in der Asylfrage. Die Bundeskanzlerin pocht auf ihre Richtlinienkompetenz. Silvia Buckel hat Passanten auf der Straße gefragt, was steckt eigentlich ihrer Meinung nach hinter dem Asylstreit zwischen Merkel und Seehofer, zwischen CDU und CSU?
Die CSU versucht, sich für die bayerische Landtagswahl zu profilieren. Das ist, glaube ich, der Hintergrund des ganzen Streits. Ich glaube, Frau Merkel hat noch genug Rückhalt, dass sie sich selber durchsetzen kann.
Also es ist ein persönlicher Kampf, der ausgetragen wird. Es ist für mich Kindergarten. Ich glaube, das Problem liegt an einer tieferen Wurzel, global. Veränderungen, die seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten da sind, also das explodiert jetzt gerade und fliegt uns alles um die Ohren.
Gefühlt bricht gerade Europa zusammen. Also für mich ist das kein CDU- oder CSU-politisches Thema, sondern das ist ein europäisches Thema gerade. Also das ist ein ganz anderer Konflikt, der dahinter steht.
Also aus meiner Sicht streiten sie sich darum, wer recht hat und nicht um Asyl oder Flüchtlinge oder die Menschen, die dahinter stehen. Ich hoffe eher, dass Frau Merkel gewinnt.
Ich denke, dass die Bundeskanzlerin den Herrn Seehofer feuern sollte, weil die CSU gegen jedes Europarecht verstößt.
Es ist Populismus. Merkel und Seehofer werden sich irgendwo in der Mitte einigen müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Italien sehr begeistert davon ist, dass sämtliche Flüchtlinge, die dort nun sind oder vielleicht auch noch landen werden, nicht mehr nach Deutschland kommen können.
Ich habe keine Ahnung, wie die da wieder rauskommen wollen. Es muss so oder so da zu einem Kompromiss oder zu einer Entscheidung kommen. Aber wie die da aufeinander losgehen und wie die miteinander umgehen, das treibt ja nur der AfD die Wähler in die Arme.
Stimmen von der Straße, zusammengetragen von Silvia Buckel. Noch hat sich hier kein Anrufer gemeldet. 08000 44 1777. Sie können der Erste oder die Erste sein. Deswegen fragen wir jetzt mal die Frage, die wahrscheinlich alle Politikinteressierten am meisten beschäftigt. Nämlich, wird Angela Merkel diesen Streit am Ende gewinnen oder verlieren? Wird sie den überleben? Und die Frage gebe ich mal weiter an Alex Krämer in unserem Hauptstadtstudio, Korrespondent für den Hörfunk.
Ich krieg schon einen Schreck. Das hängt wirklich sehr davon ab, was sie jetzt bei diesem EU-Gipfel rausholt. Aber ich bin mir auch nicht sicher, selbst wenn sie dann was in der Hand hat, ich könnte die Frage nicht beantworten, wie das aussehen muss, damit die CSU dann zufrieden ist. Es müsste jedenfalls sehr konkret und ziemlich hart sein, was sie da mitbringt. Also das Verfahren, was vorgesehen ist, ist ja, dass die CDU sagt, wir bewerten das nochmal in unseren Gremien. Also die Kanzlerin und auch ihre Partei hat sich ja nicht darauf eingelassen, zu sagen, wenn da nichts rauskommt, dann kommen automatisch diese Zurückweisungen an der Grenze. Das ist aber die Position von Horst Seehofer und der CSU, dass sie genau das möchten. Und dann käme es tatsächlich dazu, müsste man sehen, macht Horst Seehofer das dann, wenn aus seiner Sicht nichts Vernünftiges rausgekommen ist? Und was macht dann die Kanzlerin? Entlässt sie ihn dann? Also wenn dieses Szenario eintritt, dann wäre zumindest mal die Koalition zerbrochen. Ob Angela Merkel dann Kanzlerin bleiben würde, hinge davon ab, wie sich die Grünen oder die FDP verhalten, also ob dann noch eine andere Mehrheit zustande käme. Aber das wäre dann schon eine wirklich schwierige Situation. Also Sie merken, ich drücke mich ein bisschen um die Frage, wird Angela Merkel das überleben? Es ist zumindest ziemlich riskant, die Situation für sie. Sie hat es jetzt mal vorübergehend geschafft, das zu entschärfen an diesem Montag. Aber das ist nur ein Aufschub von 14 Tagen. Also diese beiden Züge, wenn ich mal dieses Bild benutzen möchte, die rollen weiter aufeinander zu mit etwas verminderter Geschwindigkeit. Aber da können die Lokführer jeweils auch wieder den Schalter hochdrehen. Und dann kommt es vielleicht doch zum Krach. Also ich sehe das noch nicht abgewendet. Und dann sind die Folgen relativ schwer zu überschauen.
Dann fragen wir doch mal unsere Hörerin Karin Spielvogel aus Braunschweig. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was glauben Sie denn?
Wozu möchten Sie mich fragen jetzt? Weil ich habe mich ja schon gemeldet. Ich habe ja schon was zu sagen.
Alles gut. Das sollen Sie auch gerne tun. Nein, ich wollte Sie einfach mal fragen, was vermuten Sie? Wird Angela Merkel am Ende die Siegerin des Streits sein oder wird sie ihn verlieren?
Ja, also ich werde mich jetzt nicht davor drücken. Ich denke, wenn sie es geschickt macht, sie muss ja jetzt, wie ich sie einschätze und auch mich als Frau, die Führung hat manchmal, um ihre Position kämpfen, auch zu zeigen, ich bin hier das Alpha-Tier. Was sie aber dabei berücksichtigen muss, dass sie sich nicht so produzieren darf, wie zum Beispiel Herr Schröder das früher gemacht hätte, sondern sehr geschickt, dass sie andere nicht vor den Kopf stößt. Und wenn sie das schafft, dann wird sie Sympathien überall sammeln und Respekt vor allen Dingen auch. Und dann wird sich das nicht zu ihren Gunsten, sondern zu ihrer Führungsfähigkeit entscheiden. Und Herr Seehofer, der hat sich ja nicht das erste Mal so ins Abseits gebracht durch sein sehr merkwürdiges oder sehr alphatierartiges Verhalten, wie auf diesem Parteitag, wo er dann einfach auch sich so verhalten hat, dass andere sagten, wir können nur den Kopf schütteln, wie kann man einfach so dämlich sein, sage ich mal.
Sie können sich also sogar vorstellen, dass Angela Merkel nicht nur als Siegerin, sondern sogar gestärkt aus diesem Streit hervorgeht.
Sag mal, ihre Position nicht, sie macht das ja nicht als Person, sondern das ist ihr Führungsverhalten. Wenn sie das hinkriegt, dann wird sie sich als Führungskraft hervortun, was ja Herr Seehofer ja jetzt schon für seine Position sehr schwach, er kommt ja nicht gerade sehr diplomatisch oder ich sage mal sehr kräftig daher, sondern er bläht sich ja auf und er schlägt sein Faunrad, hat noch nicht mal Inhalte und wenn sie dabei bleibt, dann wird er einfach kippen. Das ist so, das ist immer so bei diesen Machtkämpfen, ja.
Kai Hens, als Kommunikationsexperte, wie ist der Deutsche da so gestrickt? Hat er eher Sympathien für den, der die Muskeln spielen lässt oder für die, die versucht, dann doch noch eine Vernunftlösung herbeizuführen?
Das Problem ist, glaube ich, dass zwei Parteien, die miteinander arbeiten müssen, wenn die sich gegenseitig quasi die Augen blau hauen, dann steht auch jeder im Endeffekt wieder bei der Pressekonferenz und jeder hat ein blaues Auge und das steht keinem gut. Das heißt, eigentlich müssen die Parteien versuchen, so miteinander zu arbeiten, dass das nicht dazu kommt. Allerdings, ob man jetzt sagen kann, dass jemand wie also ein Rebell, man kann Seehofer ja dann durchaus auch als Rebell in der Koalition dann jetzt bezeichnen, wenn man möchte, ob der dann davon gewinnt oder ob Merkel gewinnt, ich glaube, das ist in dieser Konstellation wirklich schwierig zu sagen.
Darf ich mal was dazu sagen? Ja, Frau Spielvogel.
Ich möchte noch mal sagen, also ich habe den gleichen Prozess damals gesehen zwischen Griechenland, zwischen diesen beiden jungen Rebellen und Herrn Schäuble. Und ich denke auch nicht, dass das unbedingt zwischen den Parteien geht, sondern dass wirklich sehr persönliche Kriege jetzt sind. Und es geht auch, ich sehe bei Frau Merkel eben oder bei dieser Person Merkel, dass sie eben gerade darum ringt, dem anderen nicht ein blaues Auge zu hauen. Ich habe das auch schon mal so gemacht. Ich habe dann eine Schirmherrschaft gegründet, damit man den anderen abpuffern kann. Ja, das ist so eine Abwehrtechnik, die man hat und das macht sie auch. Sie geht eben nicht auf Sieg oder Niederlage, was Herr Seehofer meines Erachtens macht. Aber ich möchte noch sagen, warum ich mich gemeldet habe. Ich hatte damals schon gesehen, als Herr Seehofer nach Berlin kam und dann den Posten bekam, dass ich wusste, der wird nicht kooperieren. Und das sehe ich jetzt einfach so, er ist ein Alpha-Tier und er musste einfach sich echauffieren. Und das ist einfach so für mich das Thema. Ja.
Das ist eine relativ klare Analyse der Situation. Wir wollen Herrn Hinz trotzdem noch mal die Gelegenheit geben, seinen Gedanken zu Ende zu führen.
Ja.
Seehofer hat sich ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt mit seinen Aussagen. Und die Frage ist, wie weit, also unabhängig davon, wer letztendlich gewinnt, ist die Frage, wie können diese beiden Personen noch vertrauensvoll miteinander arbeiten? Weil das Vertrauen ist da, glaube ich, sehr gestört. Wie das nach innen geregelt wird, das ist ja immer die eine Frage, aber es wird zumindest außen aufgegriffen. Und die Dinge, die durchgestochen worden sind, dass Seehofer gesagt haben soll, er kann und will nicht mehr mit Merkel arbeiten, das ist ein ganz klarer Angriff auf Merkel. Und Merkel muss natürlich, selbst wenn sie jetzt argumentativ oder wenn sie mit ihrem politischen Willen gewinnt, muss sie später begründen, warum sie entweder noch tatsächlich weiterhin mit ihm arbeiten kann, ob sie Seehofer noch vertrauen kann oder wie sich das personell anders regeln lässt. Also Gewinner ohne blaues Auge kann es, glaube ich, in diesem Prozess momentan leider nicht mehr geben.
08000 441777. Das ist die Nummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich an unserer Diskussion am Themenabend heute Abend beteiligen wollen. Und das hat getan Werner Schönhoff aus Halberstadt. Schönen guten Abend auch an Sie.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich bin gerade auf dem Heimweg und habe dann das Thema der Sendung hier mitbekommen und ich möchte mich wie folgt äußern. Ich persönlich glaube, dass dieses Thema selbst zu groß ist für diese beiden Boliden aus der CDU und CSU und dass man das nicht reduzieren kann auf diese beiden Personen, weil für mich persönlich ist es so, dass dieses Thema nicht nur die Gesellschaft in Deutschland spaltet, sondern in ganz Europa. Ich bin großer Fan von alten Krimis und habe gerade einen Film aus den 70er Jahren gesehen, ging es um genau um dieses Thema mit Erik Ode, Kommissar, und da ging es genau um die Balkanroute, um Illegale, die sich verstecken und so weiter. Wir reden von 5 Jahrzehnten. Wir reden jetzt nicht von einer saisonalen Geschichte, die man mal eben wieder irgendwo hinbekommt. Und man sollte sich nicht vertun, welche Folgen dieses Thema, wenn man es nicht auch endlich angeht, die Fluchtursachen angeht, die auch benennt, ja, sondern konkret benennt, warum gehen Menschen aus einem Land fort, was ist in diesem Land los, was stimmt da nicht, dass man dann wirklich schaut auf Europa, man sieht den Brexit, man sieht das Verhalten der Italiener jetzt konkret mit diesem Flüchtlingsschiff. Wir reden von 5 Jahrzehnten ohne Entscheidungen. Und es ist zwar angenehm, so, ja, auch aus meiner Sicht, hier so zu philosophieren über so ein Thema, wenn man da konkret mit zu tun hat, haben wir in Zukunft große Probleme, Menschen zu integrieren, mit ihnen umzugehen oder ihnen keine falschen Hoffnungen zu machen. Hm. Und ich glaube nicht, dass selbst bei diesen beiden Boliden es nur rein um den Zank geht, um die persönlichen Differenzen, sondern der Seehofer ist in der Bedrängnis, er sieht, was da passiert in Europa, ein Wahnsinnsrechtsdruck. Frau Merkel ist in der Bedulie, will gesetzeskonform bleiben nach dem Grundgesetz. Man darf nicht vergessen, die Grundgesetzväter konnten nicht erahnen, dass es mal solch eine Wanderung gibt aus politischen, wirtschaftlichen Nöten. Und ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, welche Folgen das für Deutschland und für Europa haben kann. Und
Herr Schönhoff,
ich reduziere das nicht auf die beiden Personen.
Herr Schönhoff, Ihre Argumentation, die Sie ja wirklich sehr gut und differenziert vortragen, würden Sie vor dem Hintergrund sagen, Horst Seehofer hat ja dann recht, wenn er sagt, er setzt jetzt einfach mal eine Frist, weil dieses Problem muss jetzt angegangen werden?
Besser eine Frist setzen und irgendwann mal eine Entscheidung fällen. Glaube ich, dafür wählen wir Politiker, auch wenn sie nicht optimal ist. Wir unterstellen beiden Politikern, dass sie das Beste für ein Thema, für eine Problemlösung anstreben, durch verschiedene Wege. Aber eine Entscheidung muss mal gefällt werden. Und dann schaut man mal, man kann ja auch mal sehen, was bringt diese Entscheidung. Perspektive springt hier nichts, kann man ja schauen, gehen wir einen neuen Weg. Also ich bin lieber für eine Entscheidung als für dieses unsägliche Weiterdebattieren.
Das können wir ganz gut mal als Thema, als Frage an Petra Bendel weitergeben, die ja als Migrationsexpertin diese ganzen Flüchtlingsströme auch sich sehr genau anguckt und auch das, was das für die Situation der Flüchtlinge ausmacht. Wie schätzen Sie das ein?
Ich finde, Sie haben, Herr Schönhoff, hier ziemlich viele Argumente schon in den Raum geworfen, die auch die Situation ganz gut treffen. Das eine ist die Situation im Innern der Europäischen Union. Und hier sehen wir, dass die Europäische Kommission ja schon sehr lange sehr viele Vorschläge auf den Tisch gelegt hat. Jetzt zuletzt 2016 im Gefolge der sogenannten Flüchtlingskrise hat sie das gesamte europäische Asylsystem nochmal neu aufgedröselt und auf den Tisch gelegt. Und das wird ja jetzt bereits seit 2016 verhandelt und sollte eigentlich 2018 durchverhandelt sein. Und hier sehen wir, dass das Europäische Parlament eine auch sehr, sagen wir mal, menschenrechtsfreundliche Variante gewählt hat, sich dazu geäußert hat, einen Vorschlag gemacht hat. Und die Einigung hängt jetzt aber an den unterschiedlichen Interessen im Rat der Europäischen Union, wo ja die Innenminister sitzen. Und sie hängt im Europäischen Rat, wo Angela Merkel, also im Treffen der Staats- und Regierungschefs, ja Ende des Juni teilnehmen wird. Und hier sehen wir haben eben ganz verschiedene Interessen, die ganz deutlich werden an dem Vorschlag der Kommission, zum Beispiel die Verteilung der Flüchtlinge dann vorzunehmen, wenn die Staaten an den Außengrenzen 150% Auslastung ihrer berechneten Kapazität aufgenommen haben, dann soll automatisch ein Verteilungsmechanismus mit einem Verteilungsschlüssel in Kraft setzen, wo dann die Flüchtlinge umverteilt werden. 150% Auslastung, da können Sie sich vorstellen, dass Italien und Griechenland nicht gerade erfreut sind, weil das perpetuiert im Grunde die Notsituation in den Staaten an den Außengrenzen.
Hm. Frau Bendel, Sie machen aber im Grunde ja sehr schön deutlich, wie kompliziert die Entscheidungsfindung ist und warum es eigentlich nicht zu weiteren Fortschritten im Umgang mit den Flüchtlingen kommt. Würden Sie denn sagen, dass möglicherweise dann Horst Seehofer tatsächlich einfach, auch wenn er das nur taktisch gesagt hat, haben sollte, mit dieser Fristsetzung auch, was die Wirkung auf die Europäer angeht, vielleicht gar nicht so schlecht liegt, weil er sagt, es macht alles komplex und schwierig sein und ihr mögt unterschiedliche Interessen haben, aber wenn ihr euch nicht irgendwie einigt, dann handeln wir als sozusagen größte zentrale Nation in Europa. Ist das dann möglicherweise sogar nachvollziehbar?
Die Erfahrung lehrt ja, dass dass Druckausübung gerade auf die Staaten wie Ungarn, Polen, Tschechien, die Slowakei, die sich einer Verteilung komplett verweigern und die jetzt auch noch bedroht werden mit bedroht in Anführungsstrichen mit wahrscheinlich richtigen Sanktionen für diejenigen, die eben nicht mitmachen bei der Verteilung, indem sie eben Geld zahlen müssen und zwar nicht wenig, 250.000 Euro pro Person, die sie nicht aufnehmen. Das kann ganz schön ins Geld gehen, dass die sich erst recht verweigern. Wir hatten ja bei 2015 bei einem Ratstreffen zum ersten Mal ein Mechanismus in Kraft, dass eben diese Staaten überstimmt worden sind im Rat. Das macht man bisher nicht in der Europäischen Union. Das war nicht Usus. Das ist möglich, mit qualifizierter Mehrheit Staaten auch zu überstimmen. Das Gegenteil war dann der Fall. Die Staaten haben sich dann erst recht verwehrt. Sie sind den Gerichtsweg gegangen, haben gegen die Kommission geklagt. Sie haben nicht recht bekommen, aber sie haben dann, und wir dürfen nicht vergessen, dass diese Staaten ja dann die umgesetzten Beschlüsse, diese Beschlüsse auch umsetzen müssen. In den Staaten. Darauf ist die Europäische Union angewiesen, dass das dann wirklich auch umgesetzt wird, wenn die sich dann verweigern und sagen, wenn wir jetzt Druck aus Brüssel bekommen, wir können das nach innen gar nicht verkaufen in unsere Länder und die öffentliche Meinung wird sich erst recht dagegen stellen. Und die verweigern sich, dann ist eigentlich nichts gewonnen.
Dann ist der Konflikt eher noch verschärft.
Ja.
Dieses Thema beschäftigt auch unsere Hörerinnen und Hörer, die sich über das Internet an der Diskussion beteiligen. Sie wissen ja, unter ndr.de/redezeit können Sie sich auch an der Diskussion beteiligen. Das zum Beispiel hat gemacht Gesa Hinz aus Oldenburg. Sie schreibt, die Mehrheit derjenigen, die nach Europa kommen will, nach Deutschland. Unser Land hat hohe Sozialleistungen mit niedrigen Zugangshürden, inkonsequente Handhabung von Abschiebungen, lange Rechtswege, eine aktive Asyllobby und eine grundsätzlich einwanderungsfreundliche Parteienlandschaft. Dank Internet weiß das die ganze Welt. Und etwas später schreibt sie dann, ich will das nicht zahlen. Also das Thema treibt doch viele Hörerinnen und Hörer um. Unser nächster Hörer ist Lars Thomsen aus Bad Segeberg. Schönen guten Abend auch an Sie.
Guten Abend, ja. Ich habe schon ganz interessiert zugehört. Und zwar ist meine Meinung, dass sich Herr Seehofer da besonders dreist verhält. Und ich habe fast den Eindruck, dass Herr Seehofer sich in das Amt des Innenministers hat wählen lassen, um jetzt mit Herrn Söder eine gemeinsame Sache durchzudrücken, sogar gegen die Kanzlerin. Das ist, finde ich, so haarsträubend und so missachtend, auch Frau Merkel gegenüber. Und natürlich auch den vielen Flüchtlingen gegenüber. Ich bin Lehrer und habe sehr viele Flüchtlingskinder auch im Unterricht und sehe, was da teilweise für ein Elend dahinter steckt. Also das sind teilweise Boat People oder Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen, Kinder, die schon Menschen haben sterben sehen und diesen Menschen einfach so von vornherein das Asylrecht zu verweigern in Deutschland, finde ich sehr fragwürdig. Und außerdem auch diese Bezeichnung der Ankerzentren. Die Ankerzentren erinnern mich an eine ganz böse Zeit, die wir in Deutschland gehabt haben. Die wollen wir hier auf gar keinen Fall bloß ja nicht wieder haben. Das wäre ganz schrecklich. wir sind nicht mehr weit davon. Und wie ja schon öfter in den Medien berichtet wurde, nähert sich die CSU sehr der AfD an. Und das finde ich sehr schade.
Was glauben Sie denn, ist die tatsächliche Motivlage von Horst Seehofer und Markus Söder? Glauben Sie, dass das Taktik ist, um diese AfD-Wähler wieder zu gewinnen? Oder haben Sie das Gefühl, dass das sozusagen verdeckte CSU-Ideologie schon längerfristig ist, die Sie jetzt nur nach außen zeigen?
Nee, ich würde schon sagen, das hat eine ganze Menge mit dem bevorstehenden Wahlkampf in Bayern zu tun, um eben die bisherigen AfD wieder zurückzuholen und wenn es geht mit allen Mitteln.
Vielen Dank, Herr Thomsen. Wir lassen das mal so stehen. Und der nächste Hörer, das ist Florian Akaya. Auch er hat 08000441777 gewählt. Herr Akaya aus Hannover. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Also vorab möchte ich sagen, dass ich niemals die CDU wählen würde und auch nie gewählt habe. Aber für mich hat dennoch Angela Merkel im Grunde genommen schon gewonnen, weil sie sich halt für die Menschlichkeit entschieden hat. Und es ist halt traurig, jetzt mit anzusehen, dass eben diese menschliche Entscheidung, die damals auch von vielen Teilen der Gesellschaft getragen wurde, was man daran gesehen hat, dass Leute dort gestanden haben und gejubelt haben, als die Leute gekommen sind, zum Beispiel, halt ihren Kopf hinhalten muss. Und im Grunde genommen finde ich es auch traurig, mit anzuschauen, wie wir hier in unserem Wohlstand sitzen. Der im Grunde genommen auch darin begründet ist, dass wir andere Länder ausgebeutet haben, Waffen geliefert haben und somit auch mit die Ursachen sind für diese Konflikte, die diese Leute jetzt in ihrem Leben, in ihrer Existenz bedrohen und dann darüber richten, dass wir die halt nicht mehr aufnehmen wollen. Also, und das, ich leite im Grunde genommen eine Flüchtlingsunterkunft und bei uns sind 90% der Leute in Arbeit, gehen zur Schule, in Integrationskurse und das sind dann wiederum Arbeitsplätze, die für Deutsche gar nicht interessant sind, weil sie bei Zeitarbeitsfirmen sind oder in Restaurants, bei McDonalds. Wir haben immer wieder Anfragen von Zeitarbeitsfirmen und das hat ja auch Gründe. Und ich jedenfalls habe die Erfahrung gesammelt, dass die Leute sich eben integrieren wollen, dass sie immer wieder kommen sie zu uns und sagen, wir würden gerne mehr Deutsch reden, gerne mehr Kontakt haben mit den Deutschen, weil das jetzt ihr Land ist. Also ich denke mal, das wird irgendwann darauf hinauslaufen, dass das auch wie bei den türkischen Immigranten ist, dass das eine Rückkehrillusion ist. Viele Menschen werden sich einfach an das Leben in Deutschland gewöhnen, sich hier anpassen und auch hier Fuß fassen wollen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man halt eben auch Wirtschaftsflüchtlinge entweder konsequent abschiebt, was ich nicht gut finde, aber wenn man sie schon hier lässt, dann soll man denen bitte doch auch Integrationsmöglichkeiten bieten, dass sie halt die Sprache lernen zum Beispiel und denen nicht die Arbeitserlaubnisse entnimmt.
Es ist ja tatsächlich auffallend, also Angela Merkel war und ist ja zum Teil noch die Heldin tatsächlich dieser Flüchtlinge. Angela Merkel, die sonst ja zwar viele Fans hat, aber jetzt vielleicht nicht gerade emotionale Begeisterungsstürme hervorruft. Aber an dieser Frage scheiden sich eben tatsächlich die Geister. Alex Krämer, ist das tatsächlich die Schicksalsfrage Ihrer Kanzlerschaft, diese Frage der Flüchtlinge?
Ich glaube schon, dass man das in der Rückschau so sagen wird. Und das ist auch ein bisschen ihr Problem. Ja, sie hat da durchaus Sympathien. Aber auf der anderen Seite ruft sie eben auch ganz massiv eben Abwehr hervor. Es gibt diese Merkel-muss-weg-Rufe. Ich sehe die, ich weiß nicht, zweimal die Woche demonstriert die AfD vor dem Kanzleramt. Ich muss da immer auf dem Heimweg vorbei, also ich radel da immer vorbei. Die halten sehr lange durch. Also sie polarisiert sehr stark. Das hat sie vorher nicht so gemacht. Und seit dieser Entscheidung polarisiert sie eben sehr. Und das merkt man, glaube ich, auch bei diesem unionsinternen Streit. Es geht auch darum, ob das nicht alles verkehrt war, was sie seit 2015 gemacht hat. Und sie hat sich ja inhaltlich schon sehr stark distanziert vom Herbst 2015. Also wenn man schaut, was
ist
unter
das
ihrer
Taktik
Regierung
oder Überzeugung?
Seit hier, das ist, glaube ich, dann Taktik. Sie hat gemerkt, dass da die Stimmung sich ein wenig gedreht hat im Land. Ob die wirklich jemals so komplett gekippt ist, wie das medial so wahrgenommen wurde, bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, es gibt da verschiedene Stimmungen nebeneinander. Aber auf alle Fälle hat ja Angela Merkel dann in der Folge eine andere Politik verfolgt, sondern da ist ja sehr viel Abschottung passiert. Es gab diesen Deal mit der Türkei. Also es gab diese ganzen Maßnahmen, die dazu geführt haben, dass die Flüchtlingszahlen auch runtergegangen sind. Was sie allerdings nie gemacht hat, sie hat sich nie öffentlich davon distanziert. Sie hat nie gesagt, das war falsch. Und ich glaube, das ist auch etwas, worauf die CSU eigentlich wartet. Wenn sie das machen würde, wäre die CSU vielleicht etwas friedlicher. Aber über diese Brücke wird Angela Merkel auch nicht gehen. Sie wird sich nicht von ihrer Haltung im Herbst 2015 distanzieren. Dafür hat sie da jetzt wirklich zu viel Leidenschaft reingelegt, was ja völlig, wie Sie sagen, ungewöhnlich ist für sie. Aber da hat sie es mal gemacht. Sie wird sich davon nicht distanzieren. Aber das ist eigentlich etwas, was die CSU auch gerne sehen würde, dass sie einfach einmal öffentlich sagt, das war verkehrt, wird sie aber nicht tun.
Interessant ist ja auch die Frage, wie viel Zustimmung oder auch Ablehnung erfährt sie in ihrer eigenen Partei, in der CDU. Diese Frage würde ich ganz gerne mal ganz offen in Ihre Runde der drei Expertinnen und Experten geben. Was ist da Ihre Wahrnehmung? Hat sie die Mehrheit der Union, also der CDU, noch hinter sich oder nicht?
Soll ich mal anfangen?
Machen Sie gerne.
Also nach meiner Auffassung würde das zumindest schwierig, wenn es da zu einer Abstimmung käme. Das hat man ja auch gesehen. Es gab ja, nachdem dieser Streit eskaliert ist, eine Fraktionssitzung, wo man weiß, dass da sehr wenige bis gar keine Abgeordneten das Wort ergriffen haben, um Angela Merkel zu unterstützen. Sie hat dann doch noch Unterstützung bekommen, aber eher weil die CDU-Leute gesagt haben, wir lassen uns hier von diesen Bayern nicht unsere Kanzlerin wegschießen. So läuft es ja nun nicht. Aber inhaltlich gibt es auch unter den CDU-Abgeordneten und ganz sicher auch in der Mitgliedschaft der CDU viele, die eher die Position Horst Seehofers teilen. Das ist jetzt in den Führungsgremien nicht so sehr, wenn man da auf die Ministerpräsidenten guckt, Daniel Günther, Armin Laschet und so weiter, die sind anders drauf. Die tragen zum Beispiel auch sehr ja diesen europäischen Gedanken, der in der CDU traditionell eigentlich stark ist, mit und sagen auch deswegen, wir wollen hier keine nationalen Alleingänge. Aber wenn man da in die Mitgliedschaft schaut und auch in die Unionsfraktion im Bundestag, dann hat Horst Seehofer, da hat die CSU durchaus viele Sympathisanten da.
Frau Bendel, aus Ihrer Erfahrung, wie verankert ist die Flüchtlingspolitik, der Gedanke, der bei Angela Merkel dahinter steckt, so in bürgerlich-christdemokratischen Kreisen?
Das kommt sehr darauf an, was man fragt. Also wenn man jetzt auf Surveys guckt, die wir ja in den sozialen Politikwissenschaften regelmäßig erheben, dann kommt sehr darauf an, welche Frage man stellt. Wenn man fragt, müssen wir Zuwanderung begrenzen, dann kriegt man sehr hohe Werte für eine Begrenzung der Zuwanderung. Das ist, korrespondiert auch mit diesem Eindruck, der immer wieder erweckt wird, eines Kontrollverlustes. Wenn man aber fragt, wie wir das zum Beispiel beim Sachverständigenrat machen, ganz subjektiv, wie erleben Sie denn eigentlich Integration im Alltag? Mit wem haben Sie denn Kontakt? Mit wie vielen Leuten haben Sie bei etwa Muslimen, haben Sie in Ihrer Arbeitswelt Kontakt? Oder wie nehmen Sie Ihre Nachbarschaft wahr? Dann sieht man, dass Integration da ganz entspannt eigentlich gesehen wird und gar nicht so polarisiert ist, wie das manchmal den Anschein hat. Also als wenn man jetzt so die ganz großen Fragen stellt, gehört der Islam zu Deutschland oder solche Themen, ne? Sondern wenn man die Fragen kleiner stellt und wirklich nach der subjektiven Befindlichkeit und Wahrnehmung der Menschen in diesem Land guckt, dann sieht man, dass da ein ganz großer Anteil ist. Und das sind natürlich auch CDU-Wähler, die sagen, eigentlich ist das ganz in Ordnung, wie sich die Menschen bei uns inzwischen integriert haben.
Kai Jens, würden Sie sagen, dass Angela Merkel ihre Politik verbal gut rüberbringt? Also speziell in dieser Frage, in dieser Streitfrage?
Sie bringt sie zumindest glaubwürdig rüber. Das ist das, was Herr Krämer gerade schon angesprochen hat. Sie weicht nicht völlig ab von dem, was sie gesagt hat. Wir schaffen das, das wiederholt sie auch nach wie vor. Natürlich hat sie sich politisch bei Weitem nicht mehr da, wo sie vor einigen Monaten stand. Auch auf europäischer Ebene, wenn sie von einer flexibleren Lösungen spricht, was andere Mitgliedstaaten leisten müssen. Aber generell ist es, glaube ich, so, dass sie das nach wie vor glaubwürdig und ernsthaft vertritt. Das zeigt sich auch an ihrer Beharrlichkeit in der Sache.
Mhm. Unser nächster Hörer ist Mario Segert aus Lindenberg. Schönen guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend in die Runde. Ich hatte das im Vorgespräch gesagt. Ich finde, wir haben hier ein Thema, was sich jetzt ein bisschen ausgewalkt hat. Und ich denke, es geht gar nicht um die Asylpolitik oder um die Leute, die hier Hilfe suchen. Es geht mehr um den Machtverlust, der eigentlich dadurch entstanden ist, dass Leute die AfD gewählt haben. Und diese Partei ist nun im Bundestag vertreten. Und sie spricht Themen an, die unangenehm sind für Frau Merkel und für Herrn Seehofer auch in Bezug auf seine Wahl in Bayern. Und es hätte auch, nach meiner Meinung, auch jedes andere Thema sein können. Rentenpolitik, Bildungspolitik und so viele andere Dinge, die hier richtig in meinen Augen nicht so gut laufen. Und aber es brauchte wohl die Wählerstimmen für die AfD, dass sich hier irgendwas bewegt. Weil die meisten Wähler oder auch viele Wähler, die halt die Stimmen abgegeben haben, haben ja gesehen, dass wir ein kleines Manko haben, zumindest in dieser Sache. ich verweise da gerne mal auf das Beispiel nach Dänemark, wo dann auch jahrelang die Sozialdemokraten und die Christdemokraten vor sich her regiert haben und dann erst eine konservative Rechte dort stark geworden ist mit dem Thema. Leider Gottes auch diese Asylpolitik und diese Parteien vorantreiben, irgendwas zu ändern an diesem ganzen System der Einwanderung. Und das ist irgendwie ein Aufhänger jetzt geworden, dass ich sage, hier geht es jetzt wirklich um machtpolitische Interessen von der CSU, CDU, dass sie sehen, die SPD sowieso schon seit langem, dass die Wähler nicht mehr bereit sind, das zu tolerieren. Ja. Also hier ist doch irgendwas im Argen. Hm. Wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, die Asylpolitik hat sich jetzt besonders daran aufgehangen, dass es das Thema Nummer eins geworden ist. Ich bin aber auch sicher, bei anderen Chefs und Themen, die angesprochen werden würden.
Hätte die CSU das dann aufgegriffen, meinen Sie, dann, wenn das jetzt gerade aktuell wäre?
Genau, ne, also wenn wir mal davon ausgegangen wären, es wäre 2015 das nicht passiert, die Schulbildung und so weiter, das hängt ja alles hinterher, die Rentenpolitik, das hängt ja auch hinterher. Es wäre irgendwann mal dazu gekommen, dass eine andere Partei, die dann auch dann mit 10-12% im Bundestag sitzt und die Opposition jetzt bildet, wäre auch diese Themen wären dann zum jetzigen Zeit ein Problem gewesen.
Ja. Herr Segert, also, lassen Sie mich mal etwas versuchen. Ja? Sie wissen ja, dass man sich auch im Internet an der Sendung beteiligen kann. Und unser Hörer Hans-Jürgen Ahrens aus Halstenbek hat uns geschrieben und geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie Sie und zieht eine Schlussfolgerung. Er schreibt, jede Äußerung, auch die vernünftigen von der CSU, werden mit der AfD-Knute behängt. Die größte Belastung in der Asylfrage, meint er, trägt ja wohl Deutschland und wir können auch nicht alle Flüchtlinge der Welt aufnehmen. Und dann sagt er, meine Prognose ist, die CSU gründet eine Schwesterpartei in den Bundesländern. Damit wäre der immer wieder zitierten AfD das Wasser abgegraben. Glauben Sie auch, dass das darauf hinausläuft, dass die CSU dann irgendwann doch mal bundesweit antritt? Und würden Sie dann vermuten, die könnte auch Erfolg haben?
Nein, zuerst schmeckt mir das Wort Knute nicht. Ich meine, ich könnte jetzt Andrea Nahles zitieren. Jetzt kriegen Sie in die F-Punkt. Das hatte sie nach der verlorenen Wahl gesagt. Jetzt ist sie wieder dabei mit ihrer SPD. Also und die Knute gefällt mir gar nicht. Es sind legitime Leute, die gewählt worden sind. Und ich glaube nicht, dass wir in anderen Bundesländern, wenn ich nach Mecklenburg-Vorpommern gucke, Schleswig-Holstein oder in die Freien Hansestädte oder so weiter und so fort, dass wir dann noch eine CSU aufbauen könnten. Das ist für mich sehr, sehr unwahrscheinlich. Die Leute sehen, was sie jetzt momentan haben und sie werden das auch wahrscheinlich für sich verinnerlichen. Und ich glaube, eine Mehrheit ist dafür, dass diese GroKo, so wie sie im Moment läuft, gar nicht so weiterlaufen kann. Und und Herr Seehofer ist, wie gesagt, kurz vor den Wahlen. Und ob das nun mit der AfD zusammenhängt, natürlich treiben die auch diese Themen voran. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die CSU jemals in einem Bundesland irgendwie was eine Splitterpartei gründen könnte, dass sie jeweils, das glaube ich, also da bin ich nicht bei Ihnen. Mhm. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Also Sie haben ein, wie ich finde, sehr interessantes Stichwort genannt, nämlich GroKo. Es gibt ja noch die dritte Partei, die in dieser Bundesregierung sitzt, die bisher bemerkenswert still war, sich jetzt gerade mal geäußert hat, nämlich die SPD. Alex Krämer, mein Kollege im Hauptstadtstudio, was hat das eigentlich für Rückwirkung auf die SPD, diese ganze Diskussion?
Die SPD schaut da gerade ziemlich fassungslos zu und weiß nicht ganz genau, was sie machen soll. Sie stützt ja inhaltlich eher die Position Angela Merkels, hat sich aber tatsächlich bemerkenswert zurückgehalten in dieser ganzen Debatte jetzt. Also es gab ja wirklich verhältnismäßig wenige Wortmeldungen. SPD ist weitgehend mit sich selber beschäftigt, ist ja auch nicht in einer Position der Stärke. Dieser Streit, muss man sagen, kommt auch für sie zur Unzeit, denn das ist ja tatsächlich auch noch eine Unbekannte. Gehen wir mal davon aus, Angela Merkel kriegt irgendwas hin auf dem europäischen Gipfel jetzt Ende des Monats. Kommt dann, müsste ja, damit die CSU davon überzeugt ist, was relativ Hartes sein. Also was in die Richtung geht tatsächlich, dass man vielleicht bilaterale Abkommen mit Italien und Griechenland zurück zustande bekommt und tatsächlich dann Menschen, die da schon registriert sind, zurückweist. Dann ist ja die Frage, wie verhält sich denn die SPD dazu? Die müsste ja auch noch mitmachen, damit man das dann umsetzen kann in dieser Bundesregierung. Und da ist die SPD relativ unsortiert. Eigentlich könnte sie es nicht mittragen von ihrer inhaltlichen Grundhaltung, weiß aber wiederum dass die Position Horst Seehofers ziemlich populär ist. Das zeigen ja auch Meinungsumfragen. Und die SPD ist da noch nicht so richtig sicher, wie sie sich verhalten soll. Damit erkläre ich mir auch diese auffällige Zurückhaltung in den letzten anderthalb Wochen.
Könnte es am Ende sein, dass die SPD dann die wahre Verliererin dieses Streits ist? Also die aktuelle Umfrage von INSA würde das ja fast suggerieren.
Naja, aber die SPD hatte ja vorher schon schlechte Umfragewerte. Also das würde ich jetzt nicht so sehr auf diesen Streit schieben. Klar, das ist, fokussiert sich jetzt nochmal etwas stärker auf CDU und CSU. Aber so weit würde ich nicht gehen zu sagen, die SPD ist die wahre Verliererin. Also ich sehe da schon eigentlich wirklich beide Unionsschwestern als Verlierer, weil es beiden eigentlich besser bekommt, wenn sie einigermaßen einig auftreten. Dieses Rezept hat ja ziemlich lange funktioniert. Und auch schon bei der letzten Bundestagswahl hat man gesehen, da war ja das noch nicht vergessen, dass die sich anderthalb Jahre gestritten haben. Das hat dem Ergebnis auch nicht genutzt. Also ich sehe da schon mehr Schaden bei der CDU und der CSU, aber keinen Nutzen zumindest bei der SPD. Man könnte ja auch denken, dass dann der dritte Koalitionspartner profitiert. Aber dafür ist die SPD noch zu gerupft und zu unsortiert, um das hinkriegen zu können.
Unser Themenabend auf NDR Info, die vertagte Krise. Wie geht es weiter im Asylstreit der Unionsparteien? Sie können sich wie immer unter der Nummer 08000441777 an der Diskussion beteiligen. Und das tut jetzt Gerd Clausen aus Bremen. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Ist die Krise nur vertagt? Ja, um zwei Wochen. Kann man die EU auf eine gemeinsame Linie bringen? Nein. Das versucht Merkel nun schon seit 2,5 Jahren oder 3 Jahren fast. Es ist ihr nicht die Bohne gelungen. Es wird ihr auch in diesen zwei Wochen nicht gelingen. Jetzt kann sie noch ein bisschen bilaterale Verträge mit Italien und Griechenland machen. Da macht sie ja die Rechnung ohne den Wirt. Wenn sie die wieder zurückschickt nach Griechenland oder Italien, die sind ja nach 1-2 Wochen alle wieder hier. Die wollen ja nicht nach Italien, die wollen nicht nach Griechenland. Ich habe heute Spiegel Online gelesen. Da hat der Herr Jakob Augstein geschrieben, Merkel hätte zur Bundestagswahl nicht nochmal antreten dürfen. Wenn das Ende der Macht in Sicht ist, ist die Macht am Ende. Und er kommt zum Schluss, ach Angela, hättest du uns das doch erspart. Sie ist ja auch komplett beratungsresistent, geht ihren völlig Ego-Trip in Europa. Es ist ihr völlig egal, was die anderen Länder machen. Sie hat drastisch verloren bei der Bundestagswahl. Sie hat 8 Prozentpunkte verloren. Kein Grund zum Umdenken. Sie hat ein völliges, nie dagewesenes Chaos bei der Regierungsbildung hingelegt. Peinlich vor der Welt. Ist ja auch egal.
Herr Clausen, würden Sie denn sagen, dass das, was da jetzt passiert, möglicherweise so der letzte Schritt zum Ende Ihrer Regentschaft ist? Oder wird sie sich da nochmal wieder rausretten können?
Mag sein. Sie beißt ja alles weg, was sich hier in den Weg stellt. Und da hat der Herr Seehofer auch einen schweren Stand. Mag sein, dass sie ihn noch irgendwie rausschmeißt, dass sie ihn abserviert. Aber es wird ihr nichts nützen. Der Anblick dessen, was sie macht, ist erbärmlich. Der Countdown läuft. Trump hat ja mal wieder getwittert zur deutschen Politik. Ich stimme ihm da tendenziell zu. Das Ende wird, glaube ich, ganz unrühmlich werden. Die SPD ist im Abwärtstrend. Die CDU ist mittlerweile unter 30%. Und ich glaube, die Götterdämmerung läuft. Und wenn sie erstmal weg sein sollte, dann werden auch die Medien sich überschlagen mit Berichten. Das war auch höchste Zeit. Das war überfällig.
Herr Clausen, ich habe jetzt so ein halblautes, das stimmt so nicht, gehört aus unserer Berliner Runde. Ich weiß nicht, ob das Herr Hinz oder Herr Krämer war.
Das war ich. Ne, das war also dieser Tweet von Donald Trump ist einfach sachlich falsch. Er hat ja geschrieben, die Kriminalitätsrate sei gestiegen in Deutschland bei der letzten Kriminalstatistik. Es ist aber so, dass Horst Seehofer, den O-Ton gibt es auch, er hat den heute auch auf Facebook geteilt, aber er hat ja vor einigen Wochen die Kriminalstatistik 2017 vorgestellt. Das war ein ausgesprochen niedriger Stand. Ich glaube, habe ich nicht ganz genau im Kopf, ich glaube, der niedrigste seit 1992, also das, was Donald Trump da getwittert hatte, das war einfach inhaltlich schlicht falsch. Er zweifelt jetzt diese Zahlen an. sagt aber nicht warum. Also diesem Trump-Tweet würde ich jetzt nicht folgen an dieser Stelle.
Also ich glaube, jenseits der AfD wird das sozusagen im deutschen Parteienspektrum auch wahrscheinlich von niemandem so geteilt, was er da, also was Donald Trump getweetet hat.
Ich habe es nirgendwo gesehen, nein.
Ja. Kai Hinz würde ich gerne noch mal fragen, wenn Sie das so hören, was Gerd Clausen so über Kanzlerinnendämmerung sagt, das, was er beschrieben hat, unser Hörer, sind das so typische Anzeichen für das Ende einer Ära oder?
Es ist ja jetzt schon sehr dystopisch in die Richtung, die jetzt argumentiert wurde. Ich meine, natürlich ist es so, dass es sicherlich eine gewisse Merkel-Müdigkeit gibt nach dieser langen Zeit, die sie Kanzlerin ist. Und vor allem gibt es eine große Müdigkeit gegenüber der Großen Koalition. Das hat man ja auch schon vor der letzten Wahl gesehen. Demokratie lebt davon, dass man sich entscheiden kann, wenn ich CDU wähle, bekomme ich das, wenn ich SPD wähle, bekomme ich das. Und wenn ich dann immer das Gleiche oder immer quasi eine Mischung aus beiden bekomme, ist das natürlich schwierig. Und das ist natürlich auch das, was letztendlich Parteien wie die AfD gestärkt hat. Ob ich jetzt so sagen würde, da ist alles ganz kaputt und alles ganz im Argen, soweit würde ich, glaube ich, nicht gehen, weil es auch noch andere Politikfelder gibt, in denen die Große Koalition unterwegs ist. Und man sieht ja im Koalitionsvertrag, dass Migrationspolitik natürlich was ausmacht, aber dass es auch andere Bereiche gibt, die ja momentan auch weiterlaufen. Auch wenn man es kaum glauben mag, da passiert ja momentan noch was. Und es wird vieles abgearbeitet von dem, was da im Koalitionsvertrag geschrieben steht. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass Merkel mit Sicherheit keine große Vision mehr hat und dass man eben auch keine große Vision mehr zuschreiben kann, was sie jetzt noch in ihrer Kanzlerschaft erreichen kann oder möchte. Insofern, glaube ich, kann man schon sagen, nach der nächsten Bundestagswahl wird Merkel keine Kanzlerin mehr sein. Ich glaube, so weit kann man gehen, ob man weitergehen kann, Ende der Macht erreicht. Natürlich bringen sich auch innerhalb der CDU schon andere Leute in Stellung. Und solange die Partei einigermaßen geschlossen ist und nach außen geschlossen auftritt, wird das nicht unbedingt zu einem Bruch kommen. Mhm. Aber es kann zumindest passieren, wenn auch innerparteilich eine andere Machtperspektive zu sehen ist, dann kann es passieren, dass Rufe auch gegen Merkel sehr viel lauter werden und dann auch innerhalb von relativ kurzer Zeit.
Mhm. Unser nächster Hörer ist Adrian Nowak aus Hamburg, Hamm, nehme ich mal an. Guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend.
Herr Nowak, wie schätzen Sie denn das ein? Wird Angela Merkel diesen Streit überleben und wenn ja, gerupft oder mit alter Machtfülle?
Ja, sie wird ihn gerupft überleben. Mhm. Da würde ich zustimmen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, was ich in der Sendung sagen wollte, man wird den Rechtsruck und die Verunsicherung der Bevölkerung durch Abschottung nicht stoppen können. Da diese Verunsicherung ja mannigfaltig ist und meiner Meinung nach bei vielen Menschen durch ganz andere Sachen wie die Digitalisierung ausgelöst ist. Und halt damit das die immer schnellere technische Entwicklung, die viele nicht begreifen und viele nicht verkraften. Und auch die ständige Angst um den Arbeitsplatz in Zukunft. Außerdem bin ich auch der Meinung, man sollte aufhören, wie Seehofer die Leute in ein Traumland zu entführen. Man muss doch den Menschen eher knallhart die Wahrheit sagen. Was heißt, dass das schöne Leben in den Postkolonialländern, ob Deutschland, England, Konsorten, doch vorbei ist im Zeitalter des Internets, wo jeder auf diesem Planeten, der halbwegs lesen kann, sieht, wie riesig die Wohlstandsunterschiede auf diesem Planeten sind. Mhm. Was auch heißt, dass diese Menschen ihr Stück vom Kuchen abhaben wollen. Die Konsequenz ist doch eigentlich, auch als Medien, man sollte mal hinterfragen, wie viel Tote eine rigorose Abschottung zur Folge haben wird. Und ob wir wirklich eine Außengrenze haben wollen, wie zur DDR oder zwischen Nordkorea und Südkorea. Das ist doch die Frage, die im Raum steht.
Herr Nowak, das ist eine Auffassung, die zum Beispiel auch unser Hörer Martin Voss teilt, der per Internet sich an der Diskussion heute Abend beteiligt, aus Bückeburg kommt, der schreibt, warum eigentlich stößt die Aufnahme von Flüchtlingen in Bayern auf diese starke Ablehnung? Als Frau Merkel die Grenze geöffnet hat, wurden die Flüchtlinge in München euphorisch empfangen. Oder, und jetzt wird es ganz interessant, finde ich jedenfalls, kennzeichnet das bereits die Spaltung Deutschlands zwischen Stadt und Land, zwischen Metropolen und Provinz, die in England zum Brexit führte. Und wenn ich Sie, Herr Nowak, jetzt richtig verstanden habe, geht es bei Ihnen auch um sozusagen, was man immer als Modernisierungsgewinner und Modernisierungsverlierer betrachtet. Sehen Sie das so?
Ja, Das ist auch ein sehr großer Punkt. Aber auch wirklich diese Spaltung von Stadt und Land, die gab es ja schon immer. Wenn man Familie hat, die auf dem Land wohnt und Familie hat, die in der Stadt wohnt, dass da teilweise die Ansichten komplett konträr sind, kann man extrem feststellen, wenn man solche Familien hat, die auch noch aus der Landwirtschaft stammen. Da darf sich am besten gar nichts verändern.
Ja.
Soll eigentlich quasi immer alles so bleiben, wie es ist.
Petra Bendel, wir haben ja tatsächlich das Phänomen auch in Deutschland, dass der Widerstand gegen Flüchtlinge dort am größten ist, wo die wenigsten sich aufhalten. Ist das auflösbar?
Auflösbar vielleicht nicht, aber es ist, jetzt mache ich eigentlich den Job von Herrn Hinz durch politische Kommunikation, glaube ich, da sind große Fehler gemacht worden. Ich habe den Eindruck, wir haben zu wenig kommuniziert oder die Politik hat zu wenig kommuniziert, wo auch große Erfolge jetzt auch schon bei der Einwanderungspolitik geleistet worden sind. Wenn ich in Frankreich bin oder in anderen europäischen Staaten, dann gucken alle immer auf Deutschland und sagen, boah, wie habt ihr das bloß geschafft mit den vielen Flüchtlingen? Ne? Und wir sind natürlich zu Recht immer auch kritisch und sagen, wir müssen dies noch ändern und das noch verbessern. Aber wir dürfen auch mal sagen, wir haben auch schon ganz schön viel gewuppt. Und dieses Land kann auch zu Recht darauf stolz sein, was wir eigentlich schon in den einzelnen Bereichen, sei es in den Kitas, sei es in den Kindergärten, sei es in den Schulen, in den Hochschulen und auch zusehends in den Ausbildungsbetrieben und auf dem Arbeitsmarkt an Integrationsleistungen vollbracht haben. Also da finde ich, darf man ruhig und gerade wenn man mit anderen europäischen Ländern vergleicht, durchaus auch mal kommunizieren, dass vieles einfach auch funktioniert. Erstens und zweitens, dass viele Probleme, die wir lange verschlafen hatten, ich sage mal als Beispiel sozialer Wohnungsbau, wir könnten noch andere Themen nennen, dass die uns erst so richtig auf die Füße gefallen sind, als die Flüchtlinge dazu kamen. Aber das waren Themen, wo wir dann gesehen haben, das haben wir schon ganz lange verschlafen. Und mit den Flüchtlingen kam das halt so eine Spitze dazu. Und jetzt fahren wir Politiken, von denen wir sagen, die hätten eigentlich längst passieren müssen, aber die werden jetzt gemacht und die kommen allen zugute und nicht nur den Flüchtlingen. Also gerade der soziale Wohnungsbau kommt uns ja allen zugute. Mhm. Gerade die Einstellung von mehr Lehrern in den Berufsschulen kommt uns
allen zugute. Also das ist jetzt sozusagen die Formel, die ja Angela Merkel gleich am Anfang mit Wir schaffen das umschrieben hat. Kai Hinz, Sie sind angesprochen worden. War das eigentlich eine Formel, wo man sagen würde, die war 2015 eigentlich ganz treffend und hat sich dann im Nachhinein irgendwie doch etwas schwierig erwiesen? Oder war das von vornherein ein falscher Umgang im Wording mit dieser Flüchtlingsproblematik?
Nein, das war ja zuerst einmal ein klares Aufbruchsignal und ein klares Signal, dass es in die richtige Richtung geht und dass man Erfolge erzielen will und dass man Erfolge erzielen kann. Was allerdings wichtig ist, ist diese Erfolge auch zu erzählen. Und das hat Frau Bendel gerade angesprochen. Welche Geschichte wird erzählt? Und wird das, was gemacht wird, eher unter negativen Gesichtspunkten gesehen? Wird das eher schlecht geredet oder werden Erfolge hervorgehoben? Das Problem ist ja, dass man Erfolge sehen kann. Das ist auch gerade, ging es schon um die Kriminalitätsstatistik, dass es die Zahlen und die Daten sagen, dass es eigentlich bei weitem nicht so schlimm ist, wie es von mancherlei Seite behauptet wird. Das Problem ist, dass man mit Zahlen und Daten weniger gut durchkommt als mit Geschichten, als mit Einzelfällen, die vermittelt werden. Und da gibt es politische Seiten, die diese Einzelfälle für sich versuchen zu instrumentalisieren.
Und vor dem Hintergrund hat Angela Merkel sich da clever verhalten oder eher nicht so clever?
Sie hat die Geschichte nicht gut weitererzählt. Und das ist, glaube ich, das Problem gewesen. Insofern, das war strategisch sicher nicht gut, nicht genau aufzuzeigen, wo verbessert sich die Situation, wo haben wir vielleicht auch, wo gibt es Vorteile durch Migration, wo liegen die Vorteile und sich eigentlich nicht dadurch die Butter vom Brot nehmen zu lassen, dass Geschichten ins schlechte Licht gerückt werden. Und wenn man dann immer nur mit Zahlen und Daten kommt, die zum Teil gar nicht geglaubt werden, dann muss man vielleicht auch so die Instrumente der Gegenseite dann auch übernehmen hinsichtlich der Erzählungen.
Mhm. Wobei, wenn ich das ergänzen darf an dieser Stelle, auch so, dass diese Geschichte nicht gut weitererzählt wurde von Angela Merkel. Ich würde allerdings anmerken, dass es relativ schwer ist, eine Geschichte weiterzuerzählen, wenn man neben sich eine Schwesterpartei sitzen hat, die fortwährend Alarm, Alarm, Alarm ruft. Und das war natürlich die Situation, in der Angela Merkel war. Also sie saß nicht ruhig im einen Sessel und konnte da die Geschichte weitererzählen und konnte auch die positiven Seiten genauso hervorheben wie die negativen, die es natürlich auch gab, sondern sie musste eigentlich permanent gegen dieses Hintergrundgeräusch ankämpfen, mit einer kurzen Unterbrechung im Wahlkampf, weil da die CSU auch gesagt hat, das ist jetzt nicht so vorteilhaft für uns. Und das hat es natürlich schwieriger gemacht mit dem Geschichtenerzählen.
Wir wollen noch zwei Hörer zu Wort kommen lassen. Der erste ist Jörg Reinhardt aus Hamburg. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Reinhardt, Ihr Beitrag zur Diskussion.
Ich bin immer so ein bisschen irritiert, weil bei den Zahlen über den Andrang von Flüchtlingen hier nach Deutschland nicht ausreichend unterschieden wird zwischen solchen, die wirklich politisch, religiös oder wegen ihrer sexuellen Neigung verfolgt werden und deswegen wirklich einen ganz besonderen Schutz brauchen, weil sie eben echte Asylanten sind, und anderen Flüchtlingen, die sowieso keine Asylanten sind, aber durchaus berechtigte Fluchtgründe haben, zum Beispiel wegen Bürgerkrieg in ihrem Heimatland und deswegen auch gar keinen Antrag auf Asyl, sondern allenfalls einen Antrag auf Duldung stellen können. Und zwischen diesen beiden Bereichen wird immer sehr viel durchgemischt, sodass man gar nicht weiß, wie hoch der Anteil an den Migranten, die wirklich einen echten Asylantrag stellen wollen, wirklich ist. Ich denke, dass der so gering ist, dass das alles keine Rolle spielt und man die problemlos ins Land lassen kann und auf gar keinen Fall abweisen darf.
Herr Reinhardt, was wäre denn Ihre Vorstellung, wie man am sinnvollsten mit beiden Gruppen umgehen sollte?
Naja, die Leute, die wirklich diesen Asylantrag stellen wollen, die sind wirklich in extrem schwieriger Situation und werden auch in ihrem Staat von der Regierung oder von anderen Mitmenschen bedroht. Die sollte man in jedem Fall vorziehen bei der Aufnahme und Integration. Und bei der Duldung, da muss man sich eben halt tatsächlich so ein bisschen auch nach der Kapazität, die das Land bietet, noch richten. Also da denke ich aber, dass das mit dem ganzen Asylabsprachen innerhalb Europas überhaupt nichts zu tun hat.
Herr Reinhardt, wir lassen das mal so stehen und fragen jetzt mal, ja okay, kommt noch Protest von Petra Bendel, okay, aber machen Sie es kurz, wir haben nicht mehr so viel Sendezeit und einen Hörer würde ich gerne noch zu Wort kommen lassen.
Okay, ich mache es ganz kurz. Ich glaube in der Tat, Sie haben recht, in der Debatte geht ganz viel durcheinander, aber das Europarecht ist da sehr, sehr klar und auch das internationale Recht ist da sehr, sehr klar und das Grundgesetz ist klar. Also wir haben nach der Genfer Flüchtlingskonvention, die von 1951 und dem Zusatzprotokoll von 1967 die Möglichkeit, Menschen als Flüchtlinge dann anzuerkennen, wenn sie aus Gründen, die Sie auch eben schon genannt haben, zum Teil Religion, der Nationalität, der politischen Verfolgung, oder der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe verfolgt werden in ihrem Herkunftsland, dann können sie den Flüchtlingsstatus bekommen oder eben bei uns noch speziell nach Artikel 16a Grundgesetz. Dann stellen alle diese Personen einen Asylantrag. Und wenn dem aber nicht stattgegeben werden kann, weil der SBAMF feststellt, diese Person ist kein Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, weil sie nicht individuell verfolgt wird, dann gibt es die Möglichkeit, etwa für Bürgerkriegsflüchtlinge den subsidiären Schutz zu bekommen. Das bedeutet, dass sie zwar keinen Flüchtlingsstatus bekommen, aber aus Gründen, dass in ihrem Heimatland, etwa in dem Fall bei den Syrern, Krieg herrscht, sie eben nicht zurückgeschickt werden können.
Okay, Frau Bendel, da breche ich Sie jetzt ab. Das nehmen wir mal sozusagen als skizzenhafte Beschreibung der beiden Gruppen. Denn Wolf-Dietrich Bodmer aus Bergen ist noch in der Leitung und auch den würden wir uns gerne noch anhören. Guten Abend, Herr Bodmer.
Guten Abend, Herr Weidemann. Guten Abend in die Runde. Ich habe folgendes Anliegen. Die Krise ist vertagt, wie Sie richtig beschreiben. Und die Substanz dieser Krise ist ein Führungsproblem. Und das Führungsproblem beinhaltet letzten Endes, dass die kleinste Koalitionspartei seit mittlerweile 3 Jahren permanent die Autorität der Kanzlerin untergräbt. Und vor dem Hintergrund sehe ich keine andere Alternative, als den Innenminister zu entlassen.
Was das, ja das Ende der Regierung bedeuten würde.
Das würde das sagen. Ende der Regierung bedeuten, vermute ich auch. Aber es geht darum, dass auf Dauer auch die Autorität der gesamten Regierung zur Disposition steht, wenn die Kanzlerin als Gesamtverantwortliche in dieser Form mit Fristsetzung, Erpressung, Drohung angegriffen wird, und zwar in einer Substanzfrage. Denn die Zukunft Europas wird für Deutschland und auch für Europa im Grunde genommen angesichts der weltpolitischen Bedingungen zunehmend zwingend erforderlich, eine Einigung zu erzielen. Und da ist jede Mühe wert. Und das ist eine Grundüberzeugung der Kanzlerin, die ich teile. Und insofern sehe ich keine Alternative.
Herr Bodmer, würden Sie denn sagen, dass vor dem Hintergrund Merkel eine Chance hat, eine stabile Regierung zu bilden, die diese Position auch trägt?
Die Frage ist, ob die CDU sie lässt, ein weiteres Mal. Ja, das ist die Frage. Kann ich im Moment nicht beantworten. Ich sehe nur, dass es für Deutschland nicht gut wäre, wenn wir sozusagen mit kleinkarierten Unionspolitik uns selbst zerlegen. Ja, das ist ein, und ich sehe natürlich auch, ich habe 18 Jahre in Bayern gelebt. Ich kann nur sagen, die CSU ist auf wackeligen Beinen. Die Führung ist hinter Söder und Dobrindt und Seehofer, aber die CSU bindet liberale Wähler, liberal-konservative Wähler, weil sie keine Alternative in Bayern haben.
Okay, Herr Bodmer, Sie hatten damit das Schlusswort, aber an dieser Stelle muss ich auch Sie unterbrechen, denn unsere Sendezeit geht zu Ende. Die vertagte Krise, wie geht es weiter im Asylstreit der Unionsparteien? Das war der Themenabend heute auf NDR Info. Redakteurin der Sendung war Petra Lehnert. Jetzt gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Play Jazz und Thomas Haag. Und auch morgen haben wir wieder eine Redezeit, das Thema nur heiße Luft, warum Deutschland seine Klimaziele verfehlt. Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, verabschiede mich von Ihnen. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.